Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Im ersten Podcast zum Thema Nervenschmerzen, es brennt, sticht und elektrisiert, haben wir erfahren, was in der Anamnese, also der Geschichte der Betroffenen, wichtig ist, welche möglichen, häufigen, aber auch seltenen Ursachen sich hinter einem Nervenschmerz verbergen können und was notwendig ist, um diesen zu diagnostizieren. Doch was kommt dann? Welche Therapiemöglichkeiten bestehen? Worauf sollte bei der Behandlung geachtet werden? Dies und vieles mehr erfahren Sie heute im zweiten Podcast zum Thema Nervenschmerzen, es brennt, sticht und elektrisiert, die Therapie. Ich freue mich wieder, unsere beiden Experten begrüßen zu dürfen, Professor Dr. Christian Mayhöfner und Professor Dr. Thomas Tölle. Professor Mayhöfner ist Facharzt für Neurologie und Chefarzt der Abteilung für Neurologie im Klinikum Fürth. Hat die Zusatzbezeichnung Intensivmedizin, Geriatrie und spezielle Schmerztherapie und zu seinem Schwerpunkt gehört die Schmerzmedizin. Und Professor Tölle, ebenfalls Facharzt für Neurologie, auch er ist spezieller Schmerztherapeut, leitete viele Jahre lang das Zentrum für interdisziplinäre Schmerztherapie des Klinikums der Technischen Universität München und arbeitet jetzt eng mit dem DGS-Landeszentrum Bayern und dem regionalen Schmerzzentrum DGS München-Ost zusammen. Lieber Professor Mayhöfner, lieber Professor Tölle, schön, dass Sie wieder dabei sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns auf die Therapie.
Ja, Nervenschmerzen sind ja, haben wir im ersten Podcast schon gehört, für die Betroffenen oft sehr beeinträchtigend. Sie werden chronisch und sie verursachen sehr viele körperliche, psychische und soziale Probleme. Und deswegen ist es wichtig, dass sie adäquat behandelt werden. Und da ist jetzt meine erste Frage, gibt es denn Standardtherapie für Nervenschmerzen? Professor Tölle, möchten Sie da mal anfangen?
Standardtherapien gibt es eigentlich nicht, denn die Ursache ist ja das Entscheidende. Und die Ursache ist das Wichtigste, um auf die richtige Therapiestrategie zu kommen. Also wenn ich eine diabetische Polyneuropathie habe oder einen Patienten, der einen Substanzmissbrauch betreibt, dann ist das natürlich in erster Linie etwas, was ich dann abstellen, was ich therapieren muss, so dass die Standardtherapie sich natürlich auch an der Ursache für die Beschwerden orientiert. Man kann allerdings sagen, dass es schon eine gewisse Art von Standard gibt. Es gibt einen Medikamentengruppe, die eben bei neuropathischen Schmerzen wirkstark ist. Und dazu gehören nicht die Mittel, die man so gemeinhin kennt als Patient gegen Schmerzen, akuten Schmerzen, die man hat nach Verletzungen, die man in der Apotheke teilweise bekommt, die man angetragen bekommt von Familienmitgliedern. Die helfen eben bei diesen neuropathischen Schmerzen nicht. Das ist belegt. Und deswegen ist es ein großer Irrglaube, dass man mit diesen Medikamenten irgendetwas erreichen kann. Was man erreichen kann, ist häufig Schädigungen, häufig eben des Nierensystems. Und deswegen gehört das geändert. Das ist einer der wichtigsten Anliegen, die diejenigen, die neuropathische Schmerzen behandeln, erforschen und verbessern wollen, haben. Und in diese Standardtherapie, wenn man sie denn überhaupt definieren will, gehören Medikamentengruppen. Dazu gehören die Antidepressiva, dazu gehören die Antikonvulsiva, dazu gehören einige Medikamente, die man auf die Haut applizieren kann, die als Nervenleitungsblocker fungieren oder aber bestimmte Rezeptoren dort ansprechen. Und ich möchte jetzt gleich am Anfang überhaupt nicht vermissen zu sagen, dass dazu die Behandlung des gesamten Patienten gehört. Das ist Standard. Alle die Belange, die der Patient hat. Und hier kommt jetzt zum Tragen, für mich speziell, da ich nicht nur Neurologe bin, sondern auch Psychologe bin, dass man den Menschen, der da mit Schmerzen kommt, in seiner Gesamtheit betrachtet. Was sind seine Komorbiditäten? Wie ist sein Schlaf? Wie ist seine Lebenssituation? Wie kann er mit diesen Beschwerden, die er vorträgt, sein Leben gestalten? Was hat sich in diesem Leben geändert durch die Beschwerden? Das heißt, das ist der Standard. Den Patienten diagnostisch wahrnehmen, die Medikamente im Kopf haben, die zu einer Behandlung bewiesenermaßen gut beitragen können, das für den Patienten zusammenstellen und alle seine anderen Beschwernisse nicht vergessen. Das ist der Standard.
Jetzt haben Sie ja gesagt, wichtig ist natürlich, die Ursache zu finden und nach Möglichkeit, diese auch zu beheben. Das wäre natürlich das Allerbeste. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann haben Sie davon gesprochen, dass man Antidepressiva und Antikonvulsiva einsetzt. Das sind ja jetzt für viele erstmal keine Schmerzmittel. Herr Mayhöfner, was sagen Sie dazu? Was machen die mit den Schmerzen?
Man muss sagen, dass die Ursachen von neuropathischen Schmerzen ja sehr komplex sind. Und letztlich gehen Nervenschmerzen häufig auch mit Veränderungen in verschiedenen Botenstoffen im Gehirn einher. Zwei Botenstoffe sind da ganz besonders wichtig, das Noradrenalin und auch das Serotonin. Und genau da setzen die Antidepressiva an. Medikamente wie beispielsweise Amitriptylin modulieren diese Botenstoffe und können dann bei Nervenschmerzen zu einem analgetischen, also schmerzlindernden Effekt führen. Bei den mittlerweile anfallsuppressiv genannten Medikamenten, also frühere Bezeichnung Antikonvulsiva, gibt es jetzt verschiedene Gruppen, aber die wichtigsten Gruppen sind sicherlich Medikamente wie Pregabalin und Gabapentin, und die beeinflussen letztlich die Überempfindlichkeit von Nervenzellen, die beim neuropathischen Schmerz verändert sind. Sorgen also, etwas vereinfacht dargestellt, vielleicht dafür, dass dieses elektrische Gewitter, welches so bei neuropathischen Schmerzen manchmal vonstatten geht, beruhigt wird. Das ist eines der Therapieeffekte.
Vielleicht darf ich da ergänzen, was ich meinen Patienten häufig sage. Zwei Formeln, weil die derangiert sind. Die sind aus dem Lot geraten bei Patienten mit neuropathischem Schmerz, auch mit anderen chronischen Schmerzen, aber beim neuropathischen Schmerz in besonderem Maße. Die absteigende Hemmung ist nicht mehr funktionskräftig. Also muss ich zurück zur guten Hemmung. Und das ist, was ein Kollege von uns, Herr Professor Sandküller aus Wien, mal ausgesprochen hat und sehr gut aufgenommen wurde. Er hat gesagt, wer eine gute absteigende Hemmung hat, also diese endogene Schmerzhemmung, um den hat er im Prinzip keine Angst. Und wenn wir das erreichen wollen, dann brauchen wir bestimmte Antidepressiva, die eben diese beiden Arme, Noradrenerg und Serotoninerg, angehen. Und die zweite Formel, die ich meinen Patienten sage, ist zurück zur Ruhe. Das ist das, was Herr Mayhöfner mit dem Gewitter meinte. Und das machen Medikamente, die als Antikonvulsiva betrachtet werden von den Patienten gegen Epilepsie, was ja für sie in dem Falle nicht zutrifft und deswegen bei den Patienten auch immer wieder auch im Gespräch teilweise mit dem Apotheker, der die Medikamente ja aushändigt, zu Missverständnissen führt. Es handelt sich hier um eine Übererregbarkeit des Nervensystems, die gedämpft werden soll. Und wenn man diese beiden Dinge den Patienten erklärt, dann haben die plötzlich auch ihre Angst vor der Nutzung von Medikamenten, die als Antidepressiva und Antiepileptika bezeichnet werden, keine Angst mehr.
Ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig, ne? Und auch gerade diese Nerven und auch diese Nervengewitter, wie Sie es bezeichnet haben, die halten ja auch die Patienten oft vom Schlafen ab. Und auch dafür ist es natürlich wichtig, dass wir entsprechende Medikamente einsetzen. Jetzt werden ja bei Schmerzen häufig auch Opioide gegeben. Spielen die hier eine Rolle?
Ja, die spielen eine Rolle. Opioide sind immer Medikamente, die eine Rolle spielen, weil Opioide auf so vielen Stationen der Schmerzentstehung und der Schmerzmodulation, Verarbeitung Einfluss nehmen können. Das einzig Wichtige und Entscheidende ist, dass diese Medikamente sinnvoll eingesetzt werden müssen. Das heißt, mit Bedacht, und da gibt es genug Leitlinien. Wir in Deutschland sind in der glücklichen Situation, dass wir eine solche Leitlinie LONS, Langzeiteinsatz von Opioiden bei Nicht-Tumorschmerzen, entwickelt haben, an die Patienten sich halten dürfen, und der Arzt muss das ausführen, dass man einen Versuch mit Opioiden macht und dann gegebenenfalls auch in einer Dosierung, die etwas höher sein darf, um eben diese brachiale Impulsgewalt, die diese Nervenschmerzen auch im Nervensystem ausüben, in Kontrolle zu bringen und dann mit dem Patienten auszuprobieren, ist das eine hilfreiche Möglichkeit? was erreichen wir damit? Dann auch natürlich nach gewisser Zeit, nach Wochen, spätestens 3 Monaten, eine echte Kontrolle auszuüben. Was hat es in Summe gebracht, um das dann eventuell abzusetzen oder auch gegen ein anderes Opioid auszutauschen? Aber in der Behandlung von Patienten mit neuropathischem Schmerz gelten sie nach Leitlinien nicht als erste Wahl, auch vielleicht nicht als zweite Wahl, aber natürlich als ein Medikament, das eine unbedingte Berechtigung hat.
Und was vielleicht noch wichtig ist, sie sollten in sogenannten retardierten Form eingesetzt werden. Herr Mayhöfner, wollten Sie noch was ergänzen vielleicht?
Ja, gerne. In den Leitlinien haben wir auch verschiedene Graduierungen nach Wirkung und Nebenwirkung. Und tatsächlich ist es so, dass Medikamente wie Antidepressiva oder Antikonvulsiva eher höher eingruppiert werden. Tatsächlich, Herr Tölle hat schon erste und zweite Wahl genannt oder andere Substanzen, die man dann eher lokal am Schmerzort anwenden kann. Werden wir sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, Medikamente wie Capsaicin oder Lidocain. Und die Opioide gelten generell in den nationalen, aber auch internationalen Leitlinien als dritte Wahl. Es gibt aber durchaus eine Subgruppe von Patienten mit chronischen neuropathischen Schmerzen, die darauf ansprechen, und je nach Literaturlage sind es in der Größenordnung 20-25% aller Patienten mit neuropathischen Schmerzen.
Und das ist ja nicht wenig. Jetzt, was natürlich auch im Moment ziemlich hochkocht, sind die Cannabinoide. Welche Rolle spielen die denn beim neuropathischen Schmerz?
Naja, die spielen eine noch bescheidene Rolle, die sich aber entwickeln könnte. Cannabis oder Cannabinoid, Endocannabinoid-System ist ja ein System, das in seiner Verteilung im Nervensystem noch viel schöner angelegt ist als das endogene Opiatsystem, das ja jeder von uns schon kennt, das eben Endorphine und derlei Substanzen als Vermittler hat. Und die Endokannabinoide, die freigesetzt werden oder die wir zuführt, können treffen auf ein System mit einer Verteilung an allen Stellen, die sie benötigen würden. Wenn Sie Schmerz sich anschauen und sagen, das ist eine Multidimensionalität, den dieser Schmerz darstellt, also mit sensorisch diskriminativen, wo ist dieser Schmerz, mit affektiven Komponenten, wie stört es mich, mit kognitiven Elementen, wie komme ich von diesem Schmerz wieder weg, dann sind das ja Dimensionen, die alle zusammengenommen dann mein individuelles Schmerzerleben hervorrufen. Und an all diesen Stationen, wo diese Anteile in dieses Gesamtschmerzerleben eingespeist werden, sind diese Endokannabinoide vertreten und die Rezeptoren vorhanden, sodass also die Wirkung auf das Gesamtschmerzempfinden von der Qualität, von der Quantität, von Umgang durch Endokannabinoide und die Zuführung von Medizin nahe Cannabis ein großes Potenzial darstellt. Das einzig Tragische im Augenblick ist daran, dass wir uns nicht die Zeit haben nehmen können, wollen, um das durch gute randomisierte, kontrollierte, evidenzbasierte Studien zu belegen. Und da arbeiten im Augenblick verschiedene Gruppen dran, aber ich, nach meinem Gefühl als Neurobiologe, als Arzt und Psychologe, würde sagen, dass da noch ein gewaltiges Potenzial abzuwarten ist. Und wenn man alle diese Studien bis dato zusammenfasst, dann bleibt immer übrig in allen diesen Meta-Analysen, evidenzbasierten Analysen, dass für neuropathischen Schmerz die größte Überzeugung existiert, dass Cannabinoide hier wirksam sein sollen.
Also da wird sicher noch einiges sich tun in nächster Zeit. Haben Sie da Erfahrungen, Herr Mayhöfner?
Ja, ich möchte das auch absolut nochmal unterstreichen. Wenn man sich die großen Analysen anschaut zum Thema Wirksamkeit von Cannabinoiden, dann fällt auf, dass insbesondere der neuropathische Schmerz ganz regelmäßig betrachtet wird und ganz häufig auch der neuropathische Schmerz positive Effekte hat. Angefangen bei peripheren neuropathischen Schmerzen, aber auch bis hin zu zentralen neuropathischen Schmerzen. Und es gibt ja zum Beispiel auch ein Präparat, Nabiximols, ist zugelassen bei Schmerzen und Spastik und Multipler Sklerose. Und da zeigt sich schon, also es ist ein weiterer Hinweis, dass vor allem bei zentralen Schmerzen, neuropathischen Schmerzen, vielleicht Cannabinoide auch durchaus ein gutes Medikament sein könnten.
Und da muss man allerdings, das sind wir, glaube ich, beide der Meinung, Christian, dass wir da bevorzugen würden, Fertigarzneimittel, also Medikamente, die man wohl dosiert, standardisiert anbieten kann und möglicherweise eben auch dann später mal solche Präparate, die die gesamte Vielgestaltigkeit, die diese Cannabinoide als Pflanze darstellen, also nicht nur einen ganz, ganz selektiven Wirkstoff, der nur so ganz klein in das Schloss passt, sondern der die Breite, die dieses Cannabis-System eben anbietet, mit abdecken kann. Und was wir gar nicht favorisieren würden, wäre die Blüten und das Rauchen von diesen Wirkstoffen. Ich glaube, da würden wir dem Patienten jetzt nichts Gutes tun, wenn wir darauf einschwenken würden, sondern wir sollten mit den Mitteln arbeiten, die jetzt als solche Fertigarzneimittel existieren und auf andere hoffen, die möglicherweise ein breiteres Spektrum abbilden.
Ja, da haben Sie jetzt was Wichtiges gesagt und ich glaube, wir könnten uns jetzt natürlich über Cannabis noch ganz, ganz viel unterhalten, aber da darf ich mal darauf hinweisen, dass wir zum Thema Cannabis auch schon mehrere Podcasts durchgeführt haben und da sind wir auch nochmal auf diese Besonderheiten, auch mit den Blüten und den Zubereitungsformen und was uns da noch an Studien, also Untersuchungen fehlt, um wirklich sagen zu können, das setzen wir dafür ganz gezielt ein. Ja, weil ich glaube, wir haben hier auch noch einiges zu besprechen. Nicht alle Patienten sprechen ja auf die Therapien an, die wir jetzt besprochen haben. Was gäbe es denn noch für Möglichkeiten der Therapie? Herr Mayhöfner, ja, vielleicht Sie.
Da hat jeder von uns, glaube ich, unterschiedliche Meinungen. Könnte ich mir vorstellen, dass Professor Tölle nochmal andere Nuancen setzt, aber ich bin zum Beispiel ein großer Fan von lokalen Therapiestrategien, topischen Medikamenten. Gibt es ja zwei Substanzen, die zumindest zugelassen sind und auch bewährte Substanzen sicherlich darstellen, die topische Therapie mit Capsaicin und das Lidocain-Hydrogel bei Schmerzen nach Zoster. Sind sicherlich gute Medikamente. Insbesondere haben sie keine systemischen Nebenwirkungen. Das ist der große Vorteil. Anders also als Medikamente, die ich über den Mund nehme, die systemisch aufgenommen werden, bleiben die am Schmerzort der lokalen Therapien und wirken quasi am Ort der Schmerzentstehung. Daneben gibt es noch eine Reihe von weiteren lokalen Therapien. Im Bereich der Schmerzmedizin gibt es ja viele Liebhaber und Spezialisten. Man kann Botulinumtoxin eventuell hier in dem Kontext erwähnen, Ambroxol, Amitriptylinsalbe, DMSO beim CRPS. Und da sieht man schon, das sind ganz spezielle Therapien, die dann einfach unbedingt auch in die Hand von dem Schmerzspezialisten gehören. Also da bitte nicht selbst als Patient in die Therapie gehen, sondern immer zum Schmerztherapeuten vor Ort gehen, der das dann entsprechend rezeptieren kann und begleiten kann. Neben diesen lokalen Strategien gibt es natürlich noch, das gehört in die Hand von dem Spezialisten, Methoden der Neuromodulation, rückenmarksnahe Elektrostimulation, andere Arten der Stimulation wie transkutane elektrische Nervenstimulation zum Beispiel. All das sind Verfahren, die durchaus nochmal ins Kalkül gesetzt werden sollten, wenn man mit den herkömmlichen Substanzen nicht weiterkommt.
Ich glaube, jetzt würde ich doch noch mal gern bei diesen lokalen Therapien bleiben. Und Sie hatten das Capsaicin angesprochen. Das ist ja aus dem Cayennepfeffer. Das ist was ganz Scharfes. Und Herr Tölle, ich glaube, Sie haben das bei Patienten häufig angewandt. Vielleicht können Sie uns noch mal was dazu sagen. Was ist denn wichtig in der Anwendung? Kann jeder Patient das machen? Wird es einfach verordnet als Salbe oder wie läuft das?
Also wir haben ja alte Erfahrungen mit der sogenannten Capsaicin-Salbe. Das war schon zu Zeiten, als ich diesen Beruf erlernte, möglich, das zu geben. Es war nicht sehr wirksam. Man hat da von Numbers Needed to Treat von 10 gesprochen. Das heißt, Sie müssen 10 Patienten behandeln, damit einer sagt, er ist 50% besser geworden. Da hat man super Erfolge bei einem erreicht, der immer dankbar war, aber die große Mehrheit hat gesagt, mir hilft es leider nicht. der Durchbruch ist gekommen, nachdem man sich dann erlaubt hat, dieses, was da in den Salben so niedrig dosiert war, plötzlich in einer ungeheuer heftigen Dosierung auf ein Pflaster zu bringen. Einer Dosierung, wo man sich gar nicht vorstellen konnte am Anfang, ob das der Patient überhaupt hält, das auf zu ertragen in dieser einen Stunde, die man dieses Pflaster auf seine Haut bringt. Das hat sich alles zerschlagen. Alle unsere Befürchtungen haben sich in der klinischen Routine dann vernichtet, dahin, dass wir sagen, der Patient hält es gut aus, der kriegt dieses Pflaster geklebt, das ist mittelgradig, manchmal gar nicht schmerzhaft und hat trotzdem Wirkung, die sich dann für 3 Monate anhält. Und das ist eine fast geniale Möglichkeit, einem Patienten für 3 Monate eine Schmerzfreiheit zu bescheren, die er sonst durch andere Medikamente, auch die anderen guten, die wir haben und die wir auch schon genannt haben, nicht erzielen konnte. Und der Grund ist der, dass eben auf diesen Nervenbahnenfasern eben diese Rezeptoren für diese Hitzesensation, die wir haben, verstärkt wieder nach oben gespült werden. Und die werden mit diesem Capsaicin-Pflaster dann unter Kontrolle gehalten, reduziert für eine Zeit, bis die wieder rausarbeiten, aus diesen Nervenfasern. Und es führt zu einer sehr deutlichen Schmerzlinderung. Und die Anwendung ist einfach in der Handhabung, aber in der Hand des Patienten nicht geeignet. Denn dieses Pflaster hat eben diese hohe Konzentration, so damit das Hantieren, Abreißen, das Einatmen zu asthmatischen Anfällen führen könnte. Und deswegen gehört das unbedingt in die Hand des Arztes oder der MFA, die das aufkleben kann, unter der Kontrolle des Arztes. Und deswegen ist es nichts, was man verschreibt und der Patient zu Hause nutzen kann. Aber, und ich glaube, das hat der Herr Mayhöfner mit Kollegen sehr eindrucksvoll gezeigt in verschiedenen Untersuchungen, auf die ich natürlich auch mit viel Interesse geschaut habe, man sollte mit der Behandlung nicht zu lange warten. Es ist nicht eine Therapie, die man so dann, wenn alles nicht mehr funktioniert hat und alles versucht wurde, angehen sollte, sondern da sollte man sich beherzt entscheiden, frühzeitig, nach Tagen, Wochen, Monaten vielleicht bereits, das anzuwenden, weil eben die Dynamik auf diesen Nervenfasern auch so ist, dass dieser Mechanismus, unter dem diese Medikamente wirken, sich mit der Zeit eher etwas verliert, sodass die besseren Erfolge bei einer frühzeitigen Behandlung stattfinden. Und deswegen, weil das eben viele Ärzte nicht so sehen, ist es dann auch eine Sache, die eher so in Richtung eines interessierten Hausarztes oder aber, wie ich es immer favorisiert habe in meiner Tätigkeit, mit partnerschaftlichen Verbindungen mit Hausärzten, wo man dann sich kurz rücksprechen kann, sich auch gegenseitig assistieren kann. Das ist, glaube ich, der bessere Weg, um da frühzeitig dran zu kommen.
Und ist es so, wenn das jetzt einmal nicht gewirkt hat, heißt es dann, es wirkt nicht oder
Nein,
muss man das mehrfach machen?
Man muss das mehrfach machen, bis 3-mal. Und man hat gesehen, dass man immer noch wieder eine Gruppe von Patienten mit erreichen kann. Und 3-malige Anwendung ist in jedem Fall etwas, was man ausreizen sollte, wenn der Patient nicht von vornherein extrem nach dem ersten Mal ablehnend sagt und er will es nicht mehr versuchen, sollte man ihn dazu motivieren.
Herr Mayhöfner, vielleicht, wenn Sie da ja auch einige Studien dazu gemacht haben, vielleicht können Sie da noch ein bisschen was ergänzen.
Ich kann das nur unterstreichen. Also man sollte tatsächlich das Capsaicin-Pflaster mehrfach anwenden, bis zu 3-mal. Und man sieht immer wieder bei Mehrfachbehandlungen, dass man nochmal einen höheren Anteil an Respondern als an Leuten, die ansprechen, positiv ansprechen, herausarbeiten kann durch diese Therapie. Das Spannende ist bei diesen topischen Therapien, dass die ja die systemische Therapie nicht ausschließen. Das heißt, man kann gute Kombinationstherapien durchführen. Pregabalin zum Beispiel in der Kombination mit der topischen Therapie. Und Leitlinien wurden ja schon erwähnt. Es gibt durchaus auch Leitlinien, die empfehlen, wenn ein Schmerz lokal ist, zum Beispiel bei einer umschriebenen Nervenverletzung, dann könnte ich primär mit den topischen Substanzen beginnen. Das sind nochmal 2 wichtige Kommentare von meiner Seite aus.
Aber das 3-mal anwenden heißt aber trotzdem 3 Monate Pause, dann die nächste Anwendung, also nicht direkt hintereinander. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen, weil manche denken, ja, es hat nicht gewirkt, dann machen wir es gleich nochmal drauf. So ist es eigentlich nicht gedacht.
Genauso ist es, ja.
Aber ich denke mir, wir müssen als Ärzte in der Verpflichtung für unseren Patienten ja alle Register ziehen.
Und wir dürfen auch ein bisschen improvisieren. Wir sollten natürlich nicht wild improvisieren und Dinge tun, die sogar durch das Label eines Medikaments bewusst ausgeschlossen worden sind. Aber zum Beispiel das Capsaicin-Pflaster, das man nur in bestimmten Quantitäten, also 4 Pflaster, kleben darf, das kann man auch machen, wenn jemand Schmerzen hat bei einer diabetischen Polyneuropathie, die von den Füßen bis zu den Knien geht. Da muss man sich entscheiden, welche Stellen, weil die Pflaster ja in ihrer Quadratmeteranzahl etwas begrenzt sind, wo gehe ich da hin? Naja, dann gehe ich dorthin, wo der Patient die meisten Beschwerden schildert. Oder ich gehe mit dem Pflaster, da schneide ich mir dann einen Streifen zurecht, dass der sagt, ich habe das immer am Schuhrand, in den Bereichen ist es. Dann gehe ich da vielleicht hin und klebe das da spezieller drauf und dann habe ich ja den Patienten, der mir sagt, das hat da geholfen, an der Stelle nicht geholfen. Deswegen, das ist die Aufgabe, die wir mit diesen Medikamenten haben und die wir natürlich auch mit Lidocain, Salben und so weiter haben, wo wir mit dem Patienten ein bisschen in der Lage sind, seine Individualität der Beschwerden auch dann umzusetzen in unserem Therapieangebot.
Ja, jetzt hatten Sie ja schon das Lidocain-Pflaster auch nochmal erwähnt. Vielleicht, Herr Mayhöfner, das hat ja nur eine ganz spezielle Zulassung. Sollten wir vielleicht auch nochmal sagen, wann man das anwenden darf?
Ja, also Indikation wären die Schmerzen, neuropathische Schmerzen nach einer Gürtelrose. Das ist also eine relativ enge Indikationsstellung in dem Fall. Ist eine sehr interessante Therapie, weil die natürlich einmal tatsächlich pharmakologisch wirkt. Das heißt also in dem Fall Natriumkanäle blockiert. Die sind auch wichtig für dieses elektrische Gewitter. Auf der anderen Seite ist dieses Pflaster auch eine Art mechanischer Schutz. Und wenn man das Pflaster draufklebt, hat das auch einen gewissen kühlenden Effekt. Also es hat 3 verschiedene Arten, wie es dem Patienten helfen kann.
Dann hatten Sie noch Ambroxol erwähnt. Das ist ja jetzt eigentlich etwas, was unsere Patienten als Hustenmittel kennen. Mhm. Und Sie haben gesagt, das kann man als Salbe machen.
Ist richtig. Es hat sich so ja in den letzten, ich würde mal sagen, 5 bis 8 Jahren in Deutschland so ein bisschen entwickelt. Ambroxol ist ein relativ altes Medikament, wirkt unter anderem bei Halsschmerzen. Aber die Wirkweise vom Ambroxol ist insofern ganz interessant, weil es einmal auch Natriumkanäle blockieren kann, die wichtig sind für Nervenschmerzen. Und dann kam man auf die Idee, ob man das Ambroxol nicht im Rahmen von einer Salbe am Schmerzort anwenden kann. Und das hat sich mittlerweile durchaus bewährt als weiteres topisches Medikament beim neuropathischen Schmerz.
Ich glaube, da ist ganz wichtig noch für uns als Ärzte, Unterärzten, im Gespräch mit dem Patienten immer zu erklären, warum wir was machen. Was ist der Grund? Und der Mayhöfner hat es gerade gesagt. Das ist ein Natriumkanalblocker, der eben da verhindern kann, dass ein ganz großer Anteil der Energie, des Drives, den man dieser Nervenfaser gibt, diesen Schmerzimpuls weiterzuleiten, den man damit kappt. Und ich glaube, es gibt niemanden von uns, und das Lidocain ist eben aus dieser gleichen Richtung. Nur ist dieses Ambroxol noch viel potenter in der Affinität zu diesem Kanal, der Blockade. Keiner würde, oder die wenigsten würden zum Zahnarzt gehen und dann, wenn eine schwierige Operation da ansteht, nicht auf diese Spritze sagen, dass sie die wohl akzeptieren wollen. Und es ist das gleiche Prinzip. Diese Nervenfaser muss diese Energie durch diesen Nerv wegleiten. Es muss alles im Gehirn ankommen. Und wenn das unterbrochen wird, dann habe ich keine Schmerzen oder weniger Schmerzen. Und wenn der Patient das versteht, warum ich das mache, oder dass ich zum Beispiel ihm erkläre mit dem Capsaicin-Pflaster, dass in seinem neuropathischen Schmerz diese Capsaicin-Rezeptoren, die ihm Hitze normalerweise melden sollen, jetzt nicht mehr dann nur antworten, wenn ich da wirklich eine Hitze am Fuß zum Beispiel etabliere und da drauf brenne, sondern dass diese Fasern spontan aktiv werden. Das ist Teil seiner Erkrankung. Und diese spontan aktiven Fasern, die da feuern, machen in seinem Gehirn natürlich nichts anderes, als ihm zu sagen, da ist eine Hitze an deinem Fuß. Und wenn ich versuche, das zu unterdrücken, dann habe ich einen Patienten, der mit einer hohen Bereitschaft zu sagen, da warte ich mal ab. Ich habe verstanden, wie das wirken soll. Jetzt gucke ich mal, ob es bei mir wirkt. Das heißt, ich kann auch jetzt für uns beide, Christian, nur appellieren, die Erklärung, den Mechanismus nahezubringen. Dann haben wir den Patienten schon bei uns und kommen eine ganz lange Zeit mit ihm, das richtige Regime dann auszuhandeln.
Nee, Das ist, glaube ich, sowieso das Wichtigste, dass die Patienten wissen, warum sie irgendwas machen sollen, weil das erhöht natürlich auch die Anwendertreue, möchte ich mal sagen. Und dann machen sie auch das, was für sie auch vielleicht dann wichtiger sein könnte. Jetzt haben wir also gesprochen über Medikamente, wir haben über sogenannte lokale Anwendungen, Pflaster und Salben gesprochen. Und Sie haben noch erwähnt, dass es eben auch noch sogenannte invasive Verfahren gibt, wo man eben Rückenmark stimuliert oder Ähnliches. Gibt es denn auch noch andere Sachen? Sie haben gesagt, die Psychotherapie, weil wir ja den Patienten auch sehr komplex betrachten, spielen denn zum Beispiel Komplementärmedizin, Physiotherapie, Ergotherapie, was spielt denn noch eine Rolle? Herr Mayhöfner, vielleicht fangen Sie mal an.
Ja, gerne. Also Physiotherapie und Ergotherapie sind natürlich ganz wichtig. Wir haben ja bisher hauptsächlich darüber gesprochen, dass die Patienten neuropathische Schmerzen haben, zum Beispiel an der Extremität. Aber damit assoziiert sind häufig noch andere Schmerzarten, wie zum Beispiel muskuläre Verspannungen, sogenannte myofasziale Schmerzen. Die Patienten haben, wenn ich einen Nervenschmerz an der Hand habe, haben auch dann Schulterprobleme. All das muss im Rahmen einer guten Physiotherapie dann auch mit adressiert werden. Bis hin zu der Tatsache, dass es verschiedene Formen der Ergo- und Physiotherapie gibt, die man speziell bei Nervenschmerzen anwenden kann. Dazu zählt die Spiegeltherapie, wo ich also dem Gehirn mehr oder minder ein Spiegelbild einer nicht mehr vorhandenen Extremität vorspiele. Und das kann schmerzlindernd wirken. Bei Phantomschmerzen wird es zum Beispiel ganz häufig eingesetzt oder bei speziellen Nervenschmerzsyndromen wie dem komplexregionalen Schmerzsyndrom, CRPS. Es gibt verschiedene Arten der Neurorehabilitation, wo man sogenannte Motorimaginationsprogramme macht. Patienten sehen Hände, Handstellungen und müssen die dann mental hinein rotieren und dergleichen mehr. Also Physio- und Ergotherapie ist sicherlich ganz wichtig und Sie haben jetzt Komplementärmedizin auch nochmal erwähnt, Akupunktur, auch das ist im Einzelfall meines Erachtens nach durchaus hilfreich. Gibt es jetzt weniger Studien, die das wirklich überzeugend belegen können, aber ich habe das schon mehrfach erlebt bei Patienten, dass das im Einzelfall hilfreiche Therapien sind.
Ja, aber auch die invasiven Therapien oder die stimulativen Therapien sind sinnvoll. Wenn Sie sich selbst an sich erinnern, bei Kindern und bei sich selbst, wenn man einen Schmerz hat, der nicht eine offene Wunde darstellt, dann reibt man da drüber und macht so eine Art Gegenirritation, die dann durch einen Mechanismus, der im Rückenmark verschaltet ist, dazu führt, dass diese Schmerzimpulse weniger werden. Und das kann man natürlich versuchen, indem man auch auf der Haut mit elektrischer Reizung oder im Rückenmark mit elektrischer Reizung eingreift, um dieses Tor zu schließen, der aufströmenden Schmerzimpulse. Das sind Entwicklungen, die man weiter beobachten muss, die teils erfolgreich geschildert werden, teilweise eben sich nach einer Zeit in ihrer Wirkung verlieren. Aber es gibt, wenn man das überlegt, auch ganz neue Entwicklungen. Neue Entwicklungen in der Form zum Beispiel, dass man gesehen hat, dass in der Gesamtanalyse der Aktivität des Hirns einzelner Zellen bestimmte Muster entstehen können, die eben, wenn man das im großen Maßstab, also mit KI basiert, modelliert, feststellen lassen, dass bestimmte Konstellationen von Nervenzellaktivitäten eher im Hirn dazu führen, dass weniger Schmerz wahrgenommen wird gegenüber einer Situation, wo mehr Schmerz wahrgenommen wird. Und man jetzt in San Francisco in einer Gruppe daran gegangen ist, diese Muster der Hirnaktivität rückzuspielen ins Gehirn, die eben mit weniger Schmerz assoziiert sind und denkt, dass man auf dem Wege möglicherweise dann individuell, kontextuell, das heißt dann, wenn der Patient droht, in eine Schmerzepisode zu kommen, diese Impulse einspielt. Und das sind natürlich Entwicklungen, die wir im Augenblick überhaupt noch nicht überblicken können, die aber eine große, große Erweiterung unserer Möglichkeiten eventuell darstellen.
Ja, das ist Zukunftsmusik und wir hoffen, dass da auch noch sich vieles tut. Ich darf das jetzt nochmal zusammenfassen. Also eigentlich Standardtherapien gibt es wie bei allen Schmerzsituationen so nicht. Es ist immer eine individuelle Therapie. Wichtig ist zu gucken, was ist die Ursache? Kann man die Ursache ausschalten? Das wäre immer das Erste. Dann wird vor allen Dingen medikamentös behandelt mit sogenannten Antidepressiva, Antikonvulsiva beziehungsweise, wie sie jetzt heißen, anfallsuppressive Substanzen und natürlich werden auch Opioide eingesetzt. Wir können lokal behandeln mit Salben, mit Capsaicin-Pflaster, also dem Cayenne-Pflaster, oder auch bei Lidocain-Pflastern nach einer Gürtelrosenerkrankung. Und dann gibt es noch andere lokale Therapien, wie zum Beispiel Ambroxol oder Creme oder auch Amitriptylin-Creme, die man anwenden kann. Cannabinoide, die werden wahrscheinlich in Zukunft auch noch eine größere Rolle spielen. Da fehlen uns noch einige Untersuchungen, aber die laufen und die zeigen erstmal ganz gute Ergebnisse. Ja, Physiotherapie, Ergotherapie, auch das wichtig für die Patienten, dass das durchgeführt wird, genauso wie eine Psychotherapie. Und es gibt natürlich auch noch komplementärmedizinische Verfahren wie die Akupunktur, die man versuchen kann, und auch sogenannte invasive Verfahren durch Rückenmarkstimulation oder andere elektrische Nervenstimulation. Ja, damit sind wir für heute am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Professor Mayhöfner und Professor Tölle, dass Sie dabei waren und für diese wirklich tollen Informationen. Für Sie, liebe Zuhörer, ist wichtig, es gibt viele weitere interessante Themen im Podcast Schmerzmedizin konkret und die finden Sie alle in unserer Mediathek. Neue Podcasts mit spannenden Themen erscheinen zudem alle 14 Tage donnerstags. Hören Sie rein, sagen Sie es weiter. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei allen, die uns zuhören. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.